Heute Morgen hat mich jemand darauf angesprochen und gesagt, das hättest du uns auch sagen können, dass wir kommen heute. Stefan Wettstein, ihn kennen wir noch aus der Chisoner Gemeinde in Stäfa. Da waren wir zusammen in der Gemeindeleitung, also das heißt, ich war dort Pastor. Aber ehrlich gesagt, heute vor einer Woche um diese Zeit habe ich auch noch nicht gewusst, dass ich heute hier stehen werde. Aber nach dem Mittagessen hat Gott ja angerufen und gefragt, hättest du nicht die Möglichkeit, einen Dienst zu übernehmen in der ganzen Fülle, wo er jetzt drinsteckt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich lieber heute oder in einer Woche komme. Und ich habe mich dann für Pfingsten entschieden. Und Pfingsten, was ist Pfingsten? Barbara hatte schon etwas gesagt, was Pfingsten ist. Eine Sache wurde nicht erwähnt. Pfingsten ist der einzige Feiertag, den nicht nur Christen feiern, sondern auch die Juden. Am Pfingsten erinnern sich die Juden an, weiß das jemand? Die Gesetzgebung am Berg Sinai. Und ich hatte mal einen Partnerbetrieb, einen orthodox-jüdischen Partnerbetrieb. Mit dem hatte ich viel zu tun und wir hatten auch sehr viele Gespräche. Und dann haben wir auch über Pfingsten gesprochen. Und dann sagte mir dieser Herr, dieser Jude, ja, ich weiß schon, ihr Christen, ihr habt da eine andere Haltung als wir. Und ich habe ihn dann gefragt, aber Pfingsten ist ja nicht nur für euch Juden der Tag, wo ihr die Gesetze an diese gedenkt, sondern auch ein Erntedankfest. In Israel ist jetzt die Gerste reif und die wird jetzt geerntet und das ist auch ein Fest. Dann habe ich gefragt, was ist dann für euch die wichtigere Bedeutung? Dann sagt er ganz klar, natürlich die Gesetze am Berg Sinai. Und wir feiern Pfingsten. Wenn man auf die Straße geht, ja, viele Leute wissen es nicht, was Pfingsten ist. Ein Wegfahrwochenende, nach Auffahrt kommt Pfingsten und dann fährt man nochmals weg. 20 Kilometer Stau ist am Gotthard. So, gestern war das die Regel, bis heute hat es sich hoffentlich aufgelöst. Aber auch in unseren Kreisen, was ist Pfingsten? Wenn man mich als Kind gefragt hätte, was ist Pfingsten, dann hätte ich ganz klar, Pfingsten ist Pfila. Und an Pfila, wer denkt an Pfila, an Pfingsten, dann kommen andere Themen zum Zug, wie zum Beispiel, da war gerade Noah dran, dann auch Nehemia war ein geeignetes Thema, später kamen moderne oder neuzeitliche Themen wie Indianer oder Erfinder, Entdecker, Olympiade. Aber an Pfingsten, wer hat an Pfingsten schon von Pfingsten gesprochen? Das, was wirklich an Pfingsten geschah. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, ist irgendwo ein Regionalleiter von der Viva-Kirche, Beat Ungricht, ist irgendwo da drauf. Kann man da drucken? Kann man nicht. Also der weiße Mann unter dem Regenbogen, das ist Beat Ungricht. Für alle, die es gerne wissen wollen. Aber wenn man einmal über Pfingsten nachdenkt, die Bedeutung von Pfingsten, dann müsste man eher fragen, wo würden wir heute stehen als Gemeinde Jesu, wenn es Pfingsten nicht gäbe? Was wäre mit den Jüngern passiert? Wie wäre die Arbeit weitergegangen, wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte? Wo würden wir persönlich in unserem Christsein stecken, wenn es Pfingsten nicht gäbe? Im Johannesevangelium lesen wir es bereits, es ist wichtig, dass ich weggehe, sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, damit ich euch den Heiligen Geist senden kann, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Christsein ohne Pfingsten, Christsein ohne Kraft des Heiligen Geistes wäre eben kraftlos. Und wenn wir das überlegen, die Tatsache von Pfingsten, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, eine der bedeutendsten Botschaften in der Bibel. Pfingsten, das Leben aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir diese Kraft nicht hätten, was wären wir heute? Ein erbärmlicher Haufen, der alles aus eigener Kraft versuchen würde, ohne Hoffnung und mit voller Resignation, weil wir es nicht schaffen würden. Und deshalb, Pfingsten ist für mich ein Ereignis geworden, das sollte man immer wieder feiern. die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und eigentlich, wenn wir ins Alte Testament gehen, merken wir schon dort, wie wichtig das Wirken des Heiligen Geistes war. Beim Bau der Stiftshütte, auch zur Zeit der Könige, Saul, wie er den Geist Gottes erlebt hat, auch später in anderen Ereignissen, das Wirken des Geistes war im Alten Testament schon präsent. Und so möchte ich ergänzend zum Text, den wir schon gehört haben, einen weiteren Text hinzufügen aus Sacharja 4. Den Vers in Vers 6, den kennen die meisten, aber alles, was drumherum ist, könnte man fragen, wie gut kennen wir das? Da kam der Engel wieder, der zu mir redete, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold und sein Ölgefäß obendrauf und seine 7 Lampen dran und 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die oben auf ihm sind. Und 2 Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete. Mein Herr, was bedeutet dies? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass du mich, der Herr der Heerscharen, zu euch gesandt hat. Soweit der Bericht aus Sacharja 4. Eben den Vers, den kennen wir auswendig, es soll nicht geschehen durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Aber den Text drumherum, ich frage jetzt nicht, wem war dieser Text bekannt mit dem 7-armigen Leuchter, vielleicht die einen oder anderen schon, aber wir kennen vor allem diesen Vers. Aber wichtig ist, dass wir auch das ganze Umfeld mit einbeziehen, wenn wir diesen einen Vers in den Mittelpunkt stellen. Es geht um einen Leuchter. Und wozu ist ein Leuchter da? Ganz einfach, dass er hell gibt. Und wo stand dieser Leuchter? In der Stiftshütte, wenn wir zurückgehen in die Wüste, da wo das Volk Israel den Auftrag erhielt, die Stiftshütte zu bauen, da erhielten sie auch den Auftrag, diesen Leuchter zu bauen. Und es wurde alles ganz genau geregelt, wie das läuft mit dem Öl, wie das ablaufen soll, was die Priester tun müssen. Aber das Ziel war immer Licht geben hinein in diesen Raum. Licht. Und wenn man dann später weiterliest, im 5. Buch Mose kommt noch etwas weiteres draus. Licht soll auch das Volk sein in dieser Welt. Also so wie dieser Leuchter Licht gibt im Heiligtum, so soll auch das Volk mitten unter den Völkern ein Licht sein. Die Völker, die heidnischen Völker, die Götzen anbeten, die sollen erkennen, dass es einen Gott gibt. Und sie sollen mit ihrem Leben, mit ihrem Wirken, sollen sie diese Göttlichkeit, diese Herrlichkeit ausstrahlen. Sei es, dass sie erkennen, dass der lebendige Gott größer ist als alle Götter in dieser Welt. Dass sie erkennen, dass dieser Gott auch Ordnungen geschaffen hat. Dass diese Völker auch erkennen, dass auf diesen Gott Verlass ist, dass man mit ihm rechnen kann, dass er für sie sorgt, dass er sie durchträgt in all den Schwierigkeiten, die diese gefangene Welt mit sich bringt. Und wenn wir weitergehen ins Neue Testament, dann merken wir sofort, dann sagt Jesus nicht einfach, ihr Volk Israel, ihr sollt Licht bleiben in dieser Welt, sondern dann sagt Jesus und dann sagt auch weiter der Apostel Paulus, wir alle, die wir Christus gehören, sondern Licht sein in dieser Welt. Wir sollen eine Ausstrahlung haben. Wir sollen den Menschen durch unser Leben die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Wir sollen mit dem, wie wir leben, mit dem, was wir bezeugen, den Menschen Hoffnung bringen. Wir sollen den Menschen auch Freude bringen, eine Perspektive aufzeigen, darauf hinweisen, dass der lebendige Gott auch ein gütiger Gott ist und dass er für uns sorgt, dass er uns Nahrung gibt, dass er zu seinem Versprechen steht, dass er uns will Nahrung geben, dass er will für uns sorgen, auch unser Schützer und unser Helfer sein. Und wenn wir das alles anschauen, dann könnte man schnell oder müsste man und wird auch bald einmal fragen, sind wir zu diesem Auftrag auch wirklich in der Lage? Schaffen wir das einfach so, Licht sein in dieser Welt? Und ich selber habe es jetzt erlebt, erlebe es seit mehr als 10 Jahren. Im Jahr 2005 bin ich eingestiegen in der beruflichen Integration zu einem Teilpensum und seit 2011 arbeite ich zu 100% im Bereich der Integration und habe mit Menschen in dieser Welt zu tun. Also ich kann mich nicht mehr hinter den Mauern einer Kapelle, eines Gotteshauses verbergen, sondern ich muss mich mit Menschen auf der Straße im Beruf auseinandersetzen und da Licht sein. Ist schon herausfordernd, weil die merken dann schon, wenn man in gewissen Situationen so oder so reagiert. Und gerade auch in den vergangenen Jahren, seit der Pandemie, da hatten wir nicht so ein einfaches Team. Also da gab es einige Punkte, das war schwierig, die Menschen zu führen. Zuerst wollten sie nicht ins Homeoffice, das geht nicht in unserem Beruf, in der beruflichen Integration. Dann haben sie Vorteile erlebt des Homeoffice und wollten nicht mehr zurück ins Büro, haben Forderungen gestellt, ja, aber wenn ich an beiden Orten arbeiten soll, im Büro und zu Hause, dann soll mir die Firma 2 Laptops geben, dass ich meine nicht immer hin und her tragen muss und überhaupt, wann gibt es die nächste Lohnerhöhung? Ja, es war herausfordernd, es ging an die Kraft, es ging an die Substanz und ich merkte es selber, es ist schwierig. Und wenn man die Geschichte von Israel anschaut und bis hinein zu unserer Situation einen Bogen zieht, dann muss man sagen, schon damals, als Sacharja diese Worte empfing, war es nicht einfach. Israel war zurück aus der Gefangenschaft. Die Völker rundherum haben das Leben dem Volk Israel schwer gemacht. Auch die Halbbrüder, die Samariter, waren ein Problem. Und mit dem Bau des Tempels ging es plötzlich nicht mehr vorwärts. 16 Jahre ging nichts mehr beim Tempelbau. Ich weiß nicht, was die Baubehörden heute machen würden, wenn ein Bau heute 16 Jahre stillsteht. Ich weiß nicht, ob man nach 16 Jahren einfach so weiterbauen kann oder ob man grundlegend neu beginnen müsste. Aber Zerubabel stand vor dem Problem, die Leute haben nicht mehr die Kraft gehabt, weiterzuarbeiten. Es war eine Herausforderung und die ganze Situation war schwierig. Wenn wir die Situation der Jünger betrachten, die sie angetroffen haben, Himmelfahrt, Jesus war weg. Und vor einem Jahr war ich, glaube ich, kurz vor Himmelfahrt hier. Da habe ich über diesen Text gepredigt, was da auf dem Ölberg abgelaufen ist. Einige aber zweifelten. Ja, die standen auch vor einem großen Rätsel. Wie sollen wir die Arbeit weiter tun? Der Meister geht weg und wir sollen hier etwas weitermachen. Wie sollen wir weitermachen? Das geht doch nicht. Und dann noch die römische Besatzung. Die macht uns das Leben auch nicht einfacher. Auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind immer noch so gesetzlich, die haben kein Verständnis für unseren Glauben an den auferstandenen Jesus. Auch die Situation damals war nicht einfach. Und heute? Ist sie denn heute einfacher? Ich habe schon gesagt, für mich war es nicht einfach die letzten 3 Jahre und das hat mich auch an die Grenzen meiner Kräfte getrieben. Es kamen Fragen auf, willst du unter solchen Bedingungen und unter solchen Umständen bis 65 diese Arbeit so weitermachen? Willst du dich mit diesen Spannungsfeldern auseinandersetzen. Und es kamen Gespräche in Gang mit der Geschäftsleitung, auch andere Dinge im Team, gegenüber dem Team mussten angesprochen werden. Und das war für mich eine Zeit, wo ich selber über mein Leben neu nachdenken musste, von wem machst du denn eigentlich deinen Selbstwert abhängig? Wem vertraust du und aus welcher Kraft arbeitest du? Und ich denke, wenn wir hineinschauen in unsere Welt, dann ist es sicher keine einfache Welt. Der Krieg in der Ukraine geht immer noch weiter und keiner weiß, wie lange noch. Wenn wir die Teuerung anschauen, Mietpreisen, Teuerung, Nebenkosten, alles wird schwieriger. Wenn man anschaut, was im Bankenwesen alles läuft, dass es mit der CS plötzlich so schnell abwärts geht und eine neue Lösung gefunden werden muss, das hat die Wirtschaft wieder aufs Neue erschüttert. Und wenn wir ganz allgemein realisieren, was in den Finanzmärkten läuft, auch unsere Pensionskasse, wo ich dabei war, im Januar 2022 waren wir noch bei 129%. Schön! Jetzt sind wir bei 111. Und wenn wir dieses Jahr nochmals so viel verlieren, dann sind wir im Minusbereich oder besser gesagt haben wir einfach Unterdeckung. Aber so ist das Leben in der Welt und da sollen wir Lichter sein. Da sollen wir etwas ausstrahlen von Freude und Gelassenheit, von Zuversicht und von Hoffnung. Einfach sagen, Halleluja, es ist alles schön und gut, vertraut einfach, irgendwie geht es schon immer wieder weiter. Dann steht man plötzlich vor der Frage, ja, wie schaffen wir das? Und man kann es auf zwei Seiten machen. Auf der einen Seite können wir sagen, ja, dann bleibt uns nichts anderes, als zu resignieren, den Kopf in den Sand und zu sagen, jetzt ist es vorbei, so kann es nicht weitergehen. Oder wir können es auf die andere Seite machen und sagen, jetzt erst rechts, yes, we can, das packen wir. Ich packe es. Da mache ich mit, jetzt einfach mit voller Energie drauf und dann kommt es irgendwie schon gut. Zerubabel stand auch beim Tempelbau vor der großen Herausforderung, was soll er machen? Soll er jetzt einfach mit der Direktive vor die Leute stehen und sagen, Leute, ran an die Sache, das packen wir. Ja, das könnte man. Man könnte Druck aufbauen, auch in der Gemeinde könnte man das machen und sagen, Leute, jetzt packt endlich zu, macht es endlich. Oder ich kann es zu mir selber sagen, sei nicht so ängstlich, das packst du schon. Das wäre die eine Seite oder eben die andere Seite wäre auch wieder, dass wir für uns selber sagen, es hat doch alles keinen Sinn, geben wir doch auf. Aber aufgeben war nie Gottes Plan. Aufgeben war nie Gottes Plan. Im Alten Testament nicht, wie er sein Volk geführt hat. Aufgeben war nie Gottes Plan im Neuen Testament mit den Jüngern. Und aufgeben ist auch heute noch kein Plan für Gott, einfach keine Option. Weil er eine Dimension hat, die wir einfach neu entdecken sollen. Und deshalb ist die Botschaft auch bei Sacharja so deutlich, nicht durch Heer oder Kraft. Das ist das, was wir selber machen können. Das ist das, was wir sagen können, ich will es in den Griff bekommen. Und das war es auch bei den Jüngern so, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er hat nicht gesagt, versucht's mal. Und wenn es nicht geht, dann können wir vielleicht nochmals miteinander sprechen. Oder vielleicht finde ich dann noch eine andere Lösung. Aber probiert es doch mal. In der Arbeit, wo ich drinstecke, Menschen mit Beeinträchtigungen, dort macht man es. Versuch's mal. Ja, das ist etwas, was junge Menschen, was Kinder lernen müssen, auch wenn sie in die Schule kommen, nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung, sondern generell, versuch's doch mal. Nicht immer das Mami oder der Papi. Nein, es geht. Und wenn Kinder das erlicken, dass man auch etwas versuchen darf und vielleicht auch dabei hin und wieder scheitern darf, dann geht es vorwärts. Wir sehen das bei unseren Enkelkindern, die jetzt immer größer werden und die werden auch immer mutiger mit Versuch's mal. Zwischendurch muss man sie wieder stoppen und sagen, langsam, langsam jetzt. Aber im Christsein, in der Gemeindearbeit, wenn es darum geht, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt, ich mach's mal, ich versuch's mal, wenn wir so in den Auftrag gehen, könnte es schwierig werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Botschaft vom Wirken des Heiligen Geistes wieder ganz neu entdecken. Und ich weiß nicht, wem von euch aufgefallen ist, wie detailliert dieser Leuchter beschrieben wird. Ich sehe einen Leuchter aus massivem Gold. Herrlich. Ich weiß nicht, wie schwer er war, aber aus massivem Gold. Mit einer Ölschale obendrauf. Auf ihm sind 7 Lampen und jede Lampe hat 7 Röhren für die Dochte. Und ich sehe 2 Olivenbäume, einen auf der rechten und der andere auf der linken Seite der Ölschale. Ist eigentlich alles so wunderbar beschrieben, wie dieser Leuchter funktioniert. Da sind die Lampen, da sind die Ölbehälter, da sind die Dochte, da sind die Röhren. Ja, das Licht, dass das Feuer brennt, braucht es eine Energiequelle. Und die Beschreibung geht so weit, dass sogar noch da steht, und links und rechts hat es Ölbäume. Denn diese Schalen sind irgendwann leer, dann braucht es Nachschub. Und dieser Nachschub kommt nicht aus dem Leuchter, sondern von den Ölbäumen. Also der ganze Kreislauf ist wunderbar beschrieben. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir Lichter sein wollen in dieser Welt, dann brauchen wir eine Energiequelle, die nicht aus uns selber kommt. Und mit diesen Worten mahnt der Prophet Zacharia, oder besser gesagt, mahnt Gott das Volk, versucht es nicht aus euch selber. Ihr braucht eine Kraft, die nicht von euch kommt. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn wir den Bericht aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte betrachten, dann ist ja interessant, wie Jesus die Anweisung gibt, bleibt in Jerusalem, bis sich erfüllt, was ich euch verheißen habe. Und dann wollen die Jünger über die Wiederkunft sprechen. Ist sehr wichtig. Die Wiederkunft im Auge zu behalten, ist wirklich sehr wichtig. Aber in gewissen Momenten gibt es andere Themen, die wichtiger sind. Der Auftrag, der auf sie wartet. Und er sagt ganz klar, bleibt in Jerusalem, bis sich erfüllt. Gebt nicht vorher, versucht es nicht vorher. Erst wenn es sich erfüllt hat, werdet ihr Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann kommt die Aufzählung. Ich weiß nicht, wer von euch kann sich noch an den 22. Juni im Jahr 2005 erinnern. Einerseits war es der Tag der Beerdigung von meiner Mutter, war auch ein spezieller Tag. Aber die SBB wird diesen Tag ganz sicher auch nie mehr vergessen. Das war der Tag, an dem das ganze Stromnetz der SBB zusammengebrochen ist. 2000 Züge blieben schweizweit auf der Strecke liegen, wenn man Glück hatte im Bahnhof. Wenn man nicht Glück hatte, vielleicht im Tunnel, das war ganz dumm. Aber es ging einfach nichts mehr. Wir Schweizer, wir besitzen die stärksten Lokomotiven dieser Welt. Diese RE610, die hat über 10.000 PS. Ich glaube, das hat dein Traktor nicht. Über 10.000 PS, die ziehen Züge von über 800 Tonnen Gewicht. Bis 1600 können 2 Loks ziehen. Das ist extrem. Aber was sind unsere stärksten Loks auf dieser Welt wert, wenn wir keinen Strom haben? Wenn der Strom zusammenbricht, dann sind es Motoren, die auf den Schienen stehen und nichts bewirken. Das ist das Brutale. Und letzten Winter hatten so viele Menschen Angst, dass auch das Stromnetz wieder zusammenbrechen kann. Was ist unsere digitale Errungenschaft wert, wenn wir keinen Strom mehr haben? Dann ist es vielleicht ja, eine Errungenschaft, wo man stolz drauf sein kann, aber einfach gesagt, es ist eigentlich Schrott, zu nichts zu gebrauchen. Und was wären wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Was wären unsere Programme wert ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Selbstbeschäftigung oder Selbstunterhaltung, Zeitvertreib oder vielleicht noch Selbstverwirklichung? Was wären unsere Konzepte oder Organigramme wert? Es wären Festplattenfüller, die man schön darstellen kann, aber nicht mehr. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind alle unsere schönen Programme in Jungschi, TC, Jugendgruppe und wo auch immer eben mehrheitlich Freizeitbeschäftigung. Und selbst die schönsten Predigten mit allen schönen Formulierungen, muss man leider sagen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ganz salopp gesagt, bla bla bla. So einfach. Aber das hat Gott nicht gewollt. Er wollte uns nicht beschäftigen, dass wir einfach irgendetwas tun, was nichts bewirkt. Sondern er wollte ganz klar, dass das, was wir tun, dass damit er verherrlicht wird, sein Reich gebaut wird, dass Menschen Hoffnung erfahren, dass Menschen ihn kennenlernen und dass Menschen nicht nur einfach 70, 80 oder 90 Jahre in dieser Welt sich mit allen Widerlichkeiten auseinandersetzen müssen und dann ist es das gewesen, sondern dass sie eine Herrlichkeit vor Augen haben, dass sie wissen, das ist es wert, dafür lohnt es sich, auch diese gefangene Welt zu erdulden, gefallene Welt zu erdulden. Und dafür lohnt es sich, auch den Dienst für Christus zu tun, sich zu investieren. Die Jungschau-Leiter jetzt am Fila, die Prediger oder Pastoren jetzt im Gottesdienst oder dort, wo du im Alltag stehst, dort lohnt es sich, Licht und Salz zu sein, Gottes Güte zu verkünden. Ich muss nicht hinstehen und sagen, hallo, hört mir mal zu, ich will euch etwas sagen. Wir sollen ganz einfach natürliche Menschen sein und es gibt genügend Gelegenheiten, wo wir Gott bezeugen können. Natürlich hatte ich es auch in der Arbeit sehr einfach. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, was meinst du? Du bist doch Pastor. Und dann konnte ich sagen, was ich glaube und was ich denke. Und trotzdem auch ein echtes, authentisches Christsein ist Licht und Salz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns von diesem Geist abhängig machen, dass wir darauf eingehen und sagen, ja, diese Kraft brauche ich. In einer Weiterbildung, die ich gemacht habe, bin ich auf ein Zitat gestoßen aus dem Buch For Change Management. Und da müssen wir einfach eingestehen, so ist es wirklich. Es nützt nicht, dass wir immer unsere Erfahrungen in den Vordergrund stellen. Erfahrungen machen nicht nur klug, sondern genauso oft dumm. Sie können nämlich den Blick verstellen für neue Erkenntnisse. Wenn wir uns immer nur auf die Erfahrung stützen und sagen, so haben wir es immer gemacht, dann bringt uns das nicht weiter. Aber wenn wir uns vom Heiligen Geist immer wieder neu führen und leiten lassen, und uns auch neue Erkenntnis geschenkt wird, dann können wir auch so Zeugnis sein in einer gefallenen Welt. Und die Tatsache ist so, einfach nur aus der Erfahrung ableiten, dass es immer so sein wird. Aktion A führt zum Ergebnis B. So ist es einfach nicht. Das ist eine Herausforderung, sich vom Gottesgeist leiten zu lassen, dass wir uns wirklich öffnen und sagen, Herr, ich will jeden Tag neu gespannt sein, wie du mich führen willst. In all den Fragen, die ich im Geschäft hatte, kam auch die Frage, ja, wenn ich jetzt die Personalführung abgeben werde, was passiert weiter? Was wäre dann meine weitere Aufgabe? Und Zürichwerk hat gesagt, wir möchten dich unter allen Umständen behalten und sind auch bereit, dir etwas Neues anzubieten. Tatsache ist, dass Zürichwerk auch nicht einfach eine neue Stelle kreieren kann, nur damit ich Arbeit habe, oder dass ich mir meine Arbeitsstelle selber zeichnen kann und sagen kann, das würde ich jetzt gerne machen, das nicht mehr, dafür das. Es gibt ein Organigramm und es gibt Stellenbeschriebe und im Rahmen dieser Stellenbeschriebe müsste eine Stelle frei werden. Und deshalb, als ich gemerkt habe, dass nichts Neues kommt, habe ich mich selber auf die Suche gemacht nach einer neuen Anstellung. Und ich kann euch sagen, ich habe x Bewerbungsgespräche geführt mit Bewerbern, die sich bei uns beworben haben. Ich habe x CV in der Hand gehabt. Also da haben sich mal auf eine Stelle 80 oder 90 Personen beworben. Natürlich, die kann man nicht alle durchlesen. Aber ich weiß, wie man ein CV schreibt, wie man ein CV zusammenstellt. Ich weiß, wie man ein Bewerbungsgespräch führt. Und ich weiß auch, welche Fragen da etwa kommen. Aber nur weil man diese Erfahrung hat, heißt das nicht, dass es auf Anhieb dann sofort klappt. Ich habe mich in verschiedenen Firmen beworben, sogar bei der IV, SVA Zürich, IV-Stelle Zug. Dort wurde ich nicht einmal zu einem Gespräch eingeladen. Obwohl man alle Erfahrung hat, hat man nichts in der Hand. Und selbst wenn man eingeladen wird und viele Erfahrungen hat, heißt das nicht, dass es funktioniert. Da ist man darauf angewiesen, dass man einfach sagen kann, mein Reden ist in deiner Hand, Herr, aber auch das Zuhören und das Fragestellen meines Gegenübers ist auch in deiner Hand. Und da ist man darauf angewiesen, dass man sich einfach gelassen hingibt, gespannt ist, was daraus wird. Und deshalb nicht aus eigener Kraft. Die erste Seligpreisung in der Bergpredigt lautet, selig sind, da geistlich arm sind, denn ihrer gehört das Himmelreich. Und ich denke, das ist ein wichtiges Geheimnis, einfach geistlich arm zu sein, sich das eingestehen und sagen, Herr, ich habe doch gar nichts in der Hand. Die Welt dreht sich nicht um mich. Und meine Kraft, was ist schon meine Kraft? Ich habe doch gar nichts in der Hand, aber du hast alles in der Hand. Deshalb die große Herausforderung, wie können wir Gottes Geist, das Wirken des Geistes immer wieder neu erleben? Den Jüngern wurde gesagt, hat Jesus gesagt, bleibt in Jerusalem. Und was haben sie in der Zeit gemacht bis Pfingsten? Sie haben die Zeit genutzt zum Beten. Sie haben Beziehung zu Gott gesucht. Und das ist die Frage, wie lebst du die Beziehung zu Gott? Wie intensiv ist diese Beziehung? Nur eine Randerscheinung? Keine Zeit, so vieles wichtiger im Alltag als Beziehung zu Gott? Ich denke, wir müssen auch lernen, dass nur das, nicht nur das Beziehung ist, wenn wir uns still hinsetzen, die Bibel lesen und beten, sondern das mentale Bewusstsein, Herr, ich bin hier und du bist auch hier. Ich bin hier mitten in der Arbeit, ich bin hier mitten in dieser Herausforderung und du bist auch hier. Du kennst die Menschen, die um mich herum sitzen. In den vergangenen 12 Jahren, wo ich im Zürichwerk war, da ging es mir oft durch den Kopf zu Beginn einer Sitzung, in der Jungsche wurde man jetzt beten. In der Gemeindeleitung wurde man jetzt zuerst beten. Aber ich kann ja nicht mit diesen Leuten sagen, jetzt beten wir zuerst. Hätte man tun können, mal schauen, wie sie darauf reagiert haben. Aber ich kann für mich beten. Ich kann es für mich tun. Und kann so die Beziehung leben und erleben, wie Gott wirkt. Und deshalb, wir brauchen diese Kraft. Es gibt ein Zitat von Francis Schäfer. Wenn ich im Alltag meine hohe Berufung als Christ erfüllen soll, brauche ich eine Kraft, die größer ist als meine eigene. Es reicht nicht, sich vorzustellen, dass man sie hat. Unsere Kraft als Christen liegt nicht in unserem christlichen Wesen, in unserer christlichen Wesensart, sondern in der Macht des gekreuzigten, auferstandenen und aufgefahrenen, verherrlichten, lebendigen Christus. Und wie ergreifen wir diese Macht? sollen wir fest daran denken. Nein, der Heilige Geist wohnt in uns und er ist der Kanal, der uns in der Verbindung mit der Dreieinigkeit bringt. Durch ihn wird die Beziehung zu Christus herrliche Realität. Er wohnt sogar in mir. Paulus erinnert die Gemeinde zu Ephesus, habt ihr nicht den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurden? Er wohnt in mir. Aber was nützt es, wenn er in mir wohnt und ich den Kontakt nicht suche? Ich kann mit meiner Frau auch im selben Haus wohnen, in derselben Wohnung wohnen. Aber das ist keine Ehebeziehung, wenn wir die Beziehung nicht leben, wenn wir die Gemeinschaft nicht leben. Und so nützt es mir auch nichts, wenn ich einfach sage, ja, ich weiß, dass er irgendwo in mir wohnt. Lebe diese Beziehung zum Heiligen Geist. Im Heiligen Geist verfügt Gott über eine Dimension, die größer ist als alle menschliche Macht, die schöpferischer ist als unsere eigene Schöpfungskraft, die mehr Kraft hat, etwas umgestalten, neu zu gestalten, als wir es können. Und wir können zwar schöne Häuser bauen, große Häuser bauen, wir können auch neue Loks designen, aber wir können keine Herzen verändern. Das kann nur der Heilige Geist, dass im Innern meines Lebens es sich etwas verändert. Und deshalb gefällt mir das Gedicht oder das Gebet, besser gesagt, von Augustinus so gut. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Dränge mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Entzünde mich, du Heiliger Geist, dass ich für dich brenne. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Bestätige mich, du Heiliger Geist, dass ich mutig wirke. Verherrliche den Namen Jesus in mir, dass ich vor Freude strahle. Tu dies ganzes Werk an mir, dass du zu Ehren kommst, du der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er hat es richtig erkannt. Heiliger Geist, tue du es in mir, all das, weil ich es aus eigener Kraft nicht kann. Und so ist das Wunder geschehen. Der Tempel in Jerusalem wurde fertig gebaut. Zerubabel ist nicht verzweifelt, hat nicht aufgegeben, sondern hat es erlebt, wie Gottes Geist das Volk bewegt hat und wie es wieder ins Laufen kam, wie es vorwärts ging und der Bau vollendet wurde. Die Jünger an Pfingsten, sie wurden nicht enttäuscht. Wenn man exegetisch die Pfingstbotschaft in Apostelgeschichte 2 analysieren würde, käme man schnell zum Schluss, das war aber eine ganz einfache Botschaft. Er hat ja nur die Geschichte erklärt, was alles Gott gewirkt hat über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte. Aber in der Tat, Gottes Geist hat die Herzen bewegt und es hat sich etwas verändert. Und auch bei mir hat sich vieles verändert in den letzten Monaten. Irgendwann habe ich eine Bewerbung abgeschickt, natürlich alles online. Und dann bekam ich einen Anruf und dann sagte mir das Gegenüber Markus, wir kannten uns von früher, aber ich habe nicht gewusst, dass er in dieser Stiftung arbeitet. Markus, diese Stelle haben wir eigentlich schon vergeben. Aber wir haben jetzt eine neue Stelle ausgeschrieben als Ausbildungscoach. Wenn du willst, nehmen wir deine Bewerbung einfach für diese Stelle. Und wenn du das möchtest, laden wir dich ein zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann wurde ich eingeladen. Und ich werde vermutlich am 1. Juli definitiv in der Quellenhof-Stiftung neu beginnen als Ausbildungscoach. Dann bin ich näher bei Martalen als bei Hombrechtikon, aber ich fahre ja gerne Zug. Von daher kein Problem. Und deshalb, wenn man das schaut, was Gott bewirken kann in dieser Welt, es ist ein Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Diese Quelle versiegt nicht. Ich weiß nicht, wer schon mal bei dieser Stelle war. 7 Brunnen, Lenk im Simmental. Da sagt man, diese Quelle sei noch nie versiegt. Seit Menschengedenken, seit Menschen diese Quelle beobachten. Und die Kraft des Heiligen Geistes wird auch nie versiegen. Und Tatsache ist, was an Pfingsten begonnen hat, das geht weiter. Ich konnte Missionsfelder oder Missionsgebiete kennenlernen auf dieser Welt. Ich war letzten Frühling in Brasilien, habe da gesehen, wie Junge von Haus zu Haus gingen und Menschen haben sich bekehrt. Ich war in Burkina Faso, das Bild unten links. Das ist eine Kapelle im Hintergrund. Und da drin sind Baumstämme, worauf sich die Leute hinsetzen. Und Menschen kommen trotzdem zum Glauben. Ohne Beamer und ohne irgendwelche Technik. Die Menschen arbeiten dort, geben ihr Herzblut hin. Die Männer, die rechts auf der Bibel sich aufstützen, das sind Zeltmacher. Die sind Pastoren, aber die müssen gleichzeitig für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen, weil die Gemeinde kein Geld hat. Und das Reich Gottes wird auch in diesem Land gebaut. Und oben rechts, wir waren in Myanmar, ein Land, das heute wieder unter der Militärdiktatur leidet. Und trotzdem auch dort wird Reich Gottes gebaut. Aber auch hier, an diesem Ort, ist Gott gegenwärtig. Bei dir in deinem Leben ist er gegenwärtig. Und du darfst dich darauf verlassen. Freue dich darauf, wie er dich überraschen wird. Aber bleibe auch bei der Tatsache, nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Und von der Kraft wollen wir abhängig bleiben. Wir alle, wir wollen beten. Ja, und dafür danke ich dir, himmlischer Vater, dass du uns deinen Geist gesendet hast, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen, den Tag, an dem du den Geist ausgegossen hast. Und du weißt, wie oft wir selber uns im Wege stehen, weil wir so vieles aus eigener Kraft machen wollen, weil wir so viel Erfahrung, so viel Wissen mitbringen und denken, es genügt. Aber Herr, lass uns immer wieder neu erkennen, das, was wir haben, genügt nicht, bei weitem nicht. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken, wir brauchen das Wirken deines Geistes. Und danke, dass du uns diesen nicht nur verheißen hast, sondern auch geschenkt hast. Und danke, dass wir uns so jeden Tag neu in jenen Situationen, wo du uns hineinstellst, darauf verlassen können. Danke, Herr, dass du ein lebendiger und ein ewiger Gott bist und bleiben wirst. Amen.